Hallo und herzlich willkommen zu Küchencrime, deinem True Crime und Creepypasta Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Auf Instagram habe ich euch gefragt, was ihr euch als nächstes wünscht, und die Antwort war einen Heimatfall aus Nürnberg, und den sollt ihr natürlich auch bekommen. Weil ich mich aber nicht entscheiden konnte und es sonst auch ein bisschen zu kurz gewesen wäre, habe ich heute direkt zwei Fälle für euch. Und wer mir noch nicht auf Instagram folgt, macht das gerne unter Küchencrime der Podcast, Küche mit UE und alles kleingeschrieben. Wenn mich jemand fragt, was ich an Nürnberg so liebe, dann würde ich tatsächlich immer wieder antworten, dass es die schöne Altstadt ist und die Tatsache, dass ich alles bequem zu Fuß erreichen kann. So brauche ich zum Beispiel zum Landgericht keine 5 Minuten. Das Landgericht Nürnberg-Fürth in der Fürther Straße ist ein imposantes Gebäude, welches direkt an die Justizvollzugsanstalt Nürnberg grenzt. Heute noch kann man auch ohne Verhandlung einen Blick in das Innere werfen, denn direkt daneben befindet sich das Memorium Nürnberger Prozesse mit dem Saal 600. Hier fand vom 20.11.1945 bis 1.10.1946 der Hauptkriegsverbrechensprozess statt. Und wenn du mal in Nürnberg sein solltest, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Der Eintritt kostet 6 Euro, aber es lohnt sich absolut. Es ist sehr, sehr spannend, das Ganze mal zu sehen. In meinem ersten Fall geht es um ein Verbrechen, das in den 70er Jahren nicht nur ganz Nürnberg schockierte. Der Spiegel schrieb im August 1976: Ein lebenslang in sich eingeschlossener Mensch wird für den Rest seines Lebens eingeschlossen. Der Kalender schreibt den 5.5.1972. Es ist Freitagabend und Georg Wurm sitzt in seiner Wohnung, die sich über der Leichenhalle in der Nähe des Krematoriums am Nürnberger Westfriedhof befindet. Er ist der Friedhofswärter des Westfriedhofes. Und obwohl er schon viel gesehen hatte, war das, was an diesem Tag passierte, etwas, womit er nicht hätte rechnen können. Schon seit einigen Wochen wurde er von Angehörigen Verstorbener angesprochen, denn ihnen war aufgefallen, dass Wertgegenstände wie Ketten und Ringe nicht mehr an den Verstorbenen waren, und das konnte ja nur in der Leichenhalle abhanden gekommen sein. So war Georg Wurm also vorgewarnt, aber nicht beunruhigt. Am besagten Abend erhielt er einen Anruf einer Nachbarin, die eine Gestalt über den Friedhof hatte laufen sehen. Er ging also in das Büro der Leichenhalle und wartete dort auf den Dieb. Er ging davon aus, dass dieser den Schlüssel wieder ins Büro zurückbringen wolle, um unerkannt zu bleiben. Der Schreck war wohl eher auf Seiten des Diebes, Kuno Hofmann, der den Wärter nicht hatte kommen hören. Und so zog er seine V-Zor 52 vor, eine tschechoslowakische Selbstladepistole im Kaliber 7,62 mm, die zwischen 1952 und 1957 produziert wurde. Kuno Hofmann schoss und Georg Wurm überlebte. 1976 begann die Hauptverhandlung gegen Kuno Hofmann am Landgericht Nürnberg-Fürth. In dieser Verhandlung ging es aber nicht nur um den Schuss auf Georg Wurm. Kuno Hofmann, ein Mann, über den nicht viel bekannt ist, ging als der Vampir von Nürnberg in die Kriminalgeschichte ein. Er wurde 1931 geboren und so ist oder wäre er heute 91 Jahre alt, denn ob er lebt oder nicht, konnte ich nicht herausfinden. Er kam gehörlos auf die Welt und hatte alles andere als eine schöne Kindheit. Sein Vater war laut Zeitungsartikeln kriminell und die Mutter überfordert. Die dauernde Prügel, die er von seinem Vater erhielt, war aber nicht das Grausamste, was ihm passierte. Einmal, als er gerade einmal ein Jahr alt gewesen war, soll sein Vater ihn ans Fensterkreuz gehangen und verprügelt haben. Später dann hat er ihn in einen Sack gesteckt und versucht, ihn zu entsorgen wie einen Sack Müll. 1951 fand er einen Job in der Landwirtschaft, ihm wurde aber dann gekündigt. Das Jugendamt versuchte ein weiteres Mal vergebens eine neue Stelle für ihn zu finden. Danach folgten Diebstähle und eine räuberische Erpressung. Es begann eine Zeit, die er in Häusern und Einrichtungen, die der Besserung und Sicherung dienten, verbrachte. In dieser Zeit las er viele Bücher über den Satanismus und schwarze Magie und konzentrierte sich hierbei auf Rituale, Nekrophilie und Vampirismus. Doch was er 1972 machte, das schockiert mich persönlich immer noch. Dass er bei Georg Wurm eingebrochen hatte und auf ihn geschossen hatte, wissen wir bereits. Am Folgetag tötete er in Lindelbach im Kreis Nürnberger Land ein Paar, welches im Auto schlief, den damals 24-jährigen Markus Adler und die 18-jährige Ruth Lissy. Er trank das Blut der beiden und als er damit fertig war, missbrauchte er die Leiche der 18-jährigen Ruth. 4 Tage später wurde er festgenommen. Bei der Vernehmung zeigte er sich als geständig und gab an, dass sein persönlicher Fetisch und seine religiösen Überzeugungen ihn zu dieser Tat getrieben hatte. Es stellte sich heraus, dass Kuno Hofmann zwischen 1971 und 1972 auf nächtlichen Streifzug auf den Friedhöfen von Sylt über Flensburg, Köln, München bis Ingolstadt, aber vor allem in Nürnberg und Umgebung unterwegs war. Dutzende Leichen soll er hierbei ausgegraben haben und seine Spiele an ihn getrieben haben. Er glaubte, er könne Tote zum Leben erwecken, indem er sein Blut mit ihr mischte, nachdem er ein Buch über schwarze Magie gelesen hatte. Er kommt in Untersuchungshaft und 1976 startete die Hauptverhandlung gegen ihn. Die Frage, die sich gestellt wurde, war, wo verwahrt man Kuno Hofmann am besten auf? In einer Strafanstalt oder in einem psychiatrischen Krankenhaus? Der Spiegel schrieb in seinem Artikel: Das Gericht ist überaus gewissenhaft gewesen. Man gewann fast den Eindruck, dass es sich in Gewissensnot befand. Er wird wegen Störung der Totenruhe und versuchten Mordes angeklagt. Und er hält 2x lebenslänglich wegen dem Doppelmord und 10 Jahre wegen versuchten Mordes. In einem Zeitungsartikel und in einer Kurzreportage auf YouTube, wo ebenfalls über den Fall berichtet wurde, habe ich gelesen bzw. gehört, dass Kuno Hofmann angeblich 2004 entlassen wurde und seither anonym in Süddeutschland, tatsächlich auch in Nürnberg, wieder wohnen soll. Ob es eben so ist oder nicht, konnte ich, wie gesagt, nicht herausfinden. Und ich muss sagen, dass ich diesen Fall nicht kannte, bis ich ihn recherchiert habe und ich ihn einfach unfassbar schrecklich finde und einfach gar nichts dazu sagen kann. Und bevor es mit meinem zweiten Fall weitergeht, wollte ich noch kurz auf 2 Sachen eingehen. Und zwar einmal auf die Nekrophilie. Die Nekrophilie bezeichnet eine abweichende Sexualpräferenz, die auf sexuelle Befriedigung mit Hilfe von Leichen gerichtet ist. Und hierbei gibt es 2 Unterscheidungen. Es gibt einmal die Pharophilie, bei der Betroffene den Wunsch haben, sexuelle Handlungen an toten Körpern von Menschen und oder Tieren durchzuführen. Und bei der Thanatophilie bezeichnet eine allgemeine Vorliebe für totes Material und Gegenstände, die mit Toten oder Vergangenen in Zusammenhang stehen. Und nekrophile Handlungen werden nach § 168 Strafgesetzbuch als Störung der Totenruhe geahndet. Dann wollte ich noch kurz auf den Vampirismus eingehen. Das bezeichnet eine grundsätzliche Affinität zum Blutsaugen. Man meint damit das Gewinnen von meist überirdischer Stärke durch das Absaugen fremder Energie. Und somit endet die Geschichte eines Mannes, der so sehr gehofft hatte, zu hören und zu leben und am Ende noch mehr eingeschlossen wurde. In meinem zweiten Fall geht es raus aus Nürnberg und rein in den Nürnberger Landkreis. Und heute noch bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an diesen Fall denke. Es ist Mittwoch, der 14. Dezember 2018. Das Ehepaar Elfriede und Peter wird vermisst. Elfriede hat kurze braune Haare, ist etwas korpulenter und lächelt sympathisch in die Kamera. Peter ist einen halben Kopf größer als seine Frau Elfriede. Er hat einen weißgrauen Vollbart und eine weißgraue Halbglatze. Seinen Arm hat er liebevoll um seine Frau gelegt. Auch er lächelt sympathisch in die Kamera. Beide wirken sehr glücklich. Doch das war einmal. Das Ehepaar wohnt zusammen mit ihrem damals 25-jährigen Sohn Ingo in einem Haus in Lohmühle bei Hedersdorf in Schneitach und das liegt, wie eben erwähnt, im Nürnberger Landkreis. Schneitach hat gerade mal 8.485 Einwohner. Hier kennt jeder jeden. Der Rasen ist perfekt gemäht, die Hecken sind gestutzt und man dekoriert seine Haustür nach Saison. Und auch wenn angeblich nie jemand was beobachtet, so beobachtet man eben doch alles. Das Ehepaar Elfriede und Peter waren da keine Ausnahme. Ihr Eigenheim war nahezu makellos. Im ganzen Garten gab es kein Unkraut und selbst im Winter war der Rasen perfekt gemäht. Elfriede putzte mehrmals in der Woche Fenster und, also ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber ich putze auf jeden Fall nicht mehrmals in der Woche meine Fenster. Und wie man sich sicher denken kann, wenn ein Haushalt so perfekt ist, dann ist das auch die Erziehung des Kindes. Das Verhältnis der Eltern zum Sohn Ingo war wohl ganz gut, er wurde aber sehr bemuttert. Er wurde immer in die Schule gefahren und wer jetzt denkt, naja, ist ja gut, dem stimme ich grundsätzlich auch zu, wenn es um die Grundschule geht. Allerdings im Realschulalter sollte ein Kind dann doch alleine in die Schule fahren können, zumal die Zugverbindung von Schneitach nach Lauf, wo die Realschule von Ingo war, nicht schlecht ist. Außerdem lief er noch im Alter von 18 Jahren im Partnerlook mit seinem Vater herum. Ingo hatte keine Freunde und bekam in der Schule den Spitznamen der dicke Ingo. Und trotz all dieser Vorkommnisse ging er seinen Weg. Er beendete die Schule, machte eine Ausbildung als Informatiker und zog kurzzeitig nach Nürnberg, zog dann aber wieder zurück ins Elternhaus nach Schneitach, wo er die Dachgeschosswohnung zu seiner eigenen machte. Einmal nach rechts geswiped, bing, it's a match. Die junge Frau hat es ihm angetan. Sie hat hellbraunes, langes Haar, dunkle Augen und eine Stupsnase. Er mag sie und offensichtlich mag sie Ingo auch. Es ist Frühjahr 2017, als Ingo die damals 22-jährige Stefanie kennenlernt. Sie ist gelernte Kinderpflegerin von Beruf und wohnt in Burgthann, einem Dorf ca. 30 Minuten entfernt von Schneitach. Im Sommer 2017 folgt dann der Heiratsantrag. Kurios ist nicht nur die Tatsache, dass dieser sehr schnell kam, sondern auch, dass er von Stefanie kam, und zwar per E-Mail. Die beiden bestellen sich Eheringe im Internet und Stefanie nimmt Nahrungsergänzungsmittel, denn die beiden möchten schwanger werden. Ingo möchte in Schneitach wohnend bleiben, Stefanie auch, aber nur ohne seine Eltern. Also beschließen beide, die Eltern müssen weg. Die beiden googeln also, wie man am besten jemanden umbringen kann und was eignet sich am besten, wenn man kein Blut haben möchte? Genau, der klassische Giftmord. Die beiden bestellen also einige Dosen Gift und allerlei Zutaten, mit denen man sich daheim Liquid Ecstasy herstellen kann. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollen die beiden der Mutter giftige Muffins gebacken haben, sowie Liquid Ecstasy in den Kaffee geschüttet haben, welchen die Mutter dann aber nicht getrunken hat, weil er komisch geschmeckt hat. Zweifelsfrei konnte man das aber nicht nachweisen. Nachdem dieser Anschlag nicht geklappt hatte, griff man zu anderen Mitteln. Stefanie ist in der Arbeit, als Ingo sich einen Zimmermannshammer greift, ins Schlafzimmer seiner Eltern geht und seine Mutter totprügelt. Sie wurde so entstellt, dass man sie am Ende nur noch durch ihre DNA identifizieren konnte. Als sein Vater aus dem Keller hochkam und gesehen hatte, was er mit seiner Mutter gemacht hatte, war Ingo klar, dass, wenn er seinen Plan in die Tat umsetzen will, mit Stefanie alleine zu wohnen, er seinen Vater auch umbringen muss. Er jagte ihn durch die ganze Wohnung, vom Schlafzimmer auf den Flur, ins Bad und anschließend ins Esszimmer, wo er verstirbt. Die beiden machten sich daran, die ganzen Beweise zu vernichten. Sie fuhren in den Baumarkt, um zig Tonnen Zement zu holen, denn die beiden wurden einbetoniert und anschließend wurden die Wände neu gestrichen. Was eine Woche danach geschah, ist für mich einfach immer noch unfassbar. Denn die beiden gingen auf Standesamt und heirateten. Mittlerweile haben wir nach Weihnachten 2017. Elfriede und Peter wurden seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und das ist natürlich auch den Nachbarn aufgefallen. Und zuerst wurde behauptet, dass die beiden im Urlaub gewesen seien und sich nicht gemeldet hätten. Und nach einiger Zeit sind Stefanie und Ingo dann zur Polizei gegangen, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Außerdem haben sie auch etliche Fernsehinterviews gegeben und eins davon verlinke ich in den Shownotes. Und ich finde das so, so erschreckend, denn in diesen Interviews sagt er sowas wie: Es schmerzt so sehr, dass die Eltern nicht da sind und er hofft, dass sie wieder auftauchen. Und wenn man das hört und gleichzeitig weiß, dass die Eltern zu diesem Zeitpunkt schon einbetoniert waren, finde ich das einfach nur unfassbar grausam. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Ehepaars und bemerkte dabei, dass die Wände neu gestrichen wurden. Und das machte sie sehr stutzig, denn wenn man seine Eltern ja als vermisst meldet, dann fängt man nicht an, deren Wohnung neu zu streichen. Die beiden verstrickten sich nicht nur in Medienberichten in Widersprüche und so wurden die beiden am 22.01.2018 festgenommen. Am Dienstag, den 19. Februar 2019, stehen die beiden vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth im Saal 600. Das ist der Saal, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Die Anklage lautet zweifacher Mord, versuchter Mord und schwere Körperverletzung. Zu Prozessauftakt drängten sich 150 Zuschauer in den Saal. Ingo bestreitete die Tat. Stefanie machte Angaben zur Tat, aber hatte eine Beteiligung am Mord abgestritten. Im April 2019 wurde dann das Urteil gesprochen. Beide wurden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Vom Schuldspruch des versuchten Mordes wurden die beiden freigesprochen, da die Schwurgerichtskammer keine ausreichenden Belege dafür sah. Das Schwurgericht attestierte hierbei die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe. Ingo sitzt seither im Hochsicherheitsgefängnis in Straubing. Stefanie legt Revision ein, dieser wurde auch stattgegeben. So musste das Landgericht Nürnberg-Fürth das Verfahren gegen sie im April 2020 erneut aufrollen. Doch auch nach dieser Verhandlung überschrieben die Richter der 19. Strafkammer den Schuldspruch gegen Stefanie mit Anstiftung zum zweifachen Mord. Der BGH bestätigte dieses Urteil. Und auch in Haft benötigen die beiden rechtliche Hilfe. Denn Anfang 2021 sollen die beiden die Scheidung eingereicht haben. Und somit endet die Geschichte zweier Menschen, die für immer zusammen sein wollten und am Ende für immer getrennt sind. Ich finde beide Fälle einfach unfassbar grausam und schlimm und finde es, glaube ich, deswegen nochmal schlimmer, weil es in meiner Gegend hier passiert ist und weil zum Beispiel von dem ersten Fall der genannte Westfriedhof in meiner Nähe ist, das Landgericht ist in meiner Nähe. Also es macht alles sehr greifbar und deswegen finde ich das, glaube ich, nochmal ein bisschen schlimmer als sonst und ja, kann es einfach nicht fassen, dass Menschen so etwas machen. Mich würde sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist und ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und bevor wir die Folge beenden, kommt natürlich noch mein Wissen to go, in dem es heute um die Mordmerkmale geht. Und zwei habe ich ja bereits vorhin erwähnt und auf die komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Es gibt insgesamt 8 Mordmerkmale und damit ein Mord auch als Mord verurteilt werden kann, muss einer der genannten Tatvarianten umgesetzt werden. Die 8 Mordmerkmale sind Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Habgier, niedrige Beweggründe, Heimtücke, gemeingefährliche Mittel, Ermöglichungsabsicht und die Verdeckungsabsicht. Und die Definition von niedrigen Beweggründen ist folgende. Das Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe ist eine Generalklausel und als solche besonderer Kritik ausgesetzt. Nach ständiger Rechtsprechung handelt es sich dabei um ein Tatmotiv, das nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht, durch hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verwerflich, ja verächtlich ist. Nach vorherrschender Auffassung soll es durch eine Gesamtbewertung der Tat und des Täters festgestellt werden. Regelmäßig werden Ausländer- und Rassenhass sowie Hass allgemein als Beispiele solcher besonderen niedrigen Beweggründe genannt. Weitere typische Beispiele, die in jedem Fall aber eine Gesamtwertung des Einzelfalls erfordern, sind reaktive Motive wie Wut, Neid, Rache oder Eifersucht. Auch Ehrenmorde werden hier eingeordnet. Ihnen stehen Fälle gegenüber, in welche der Täter die Tötung berechnend zur Erreichung seiner Ziele einsetzt, etwa um eine neue Ehe eingehen zu können oder um die Identität seines Opfers anzunehmen. Und ganz kurz, das war jetzt die Definition, die ich über Wikipedia gefunden habe. Und dann hatten wir noch das Mordmerkmal der Heimtücke. Und bei der Heimtücke, die wird als Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit zur Tötung des Opfers definiert. Also es war ja so, dass die Elfriede im Schlafzimmer lag und überhaupt nicht wusste, was jetzt passiert. Und deswegen war sie arg und wehrlos. Und somit endet mal wieder eine Folge Küchencrime. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe und bis bald.